Ja, ich habe mich wieder mal an den angegebenen Predigttext gehalten. Der steht im Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie der Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge, den nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, du siehst nicht selbst den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ein hochbrisantes Thema. Ich hätte gerne eine theoretische Predigt gehalten. Wir hätten uns alle ein bisschen gegruselt und hätten gesagt, ja, die schlimmen Sachen in der bösen Welt werden nach Hause gegessen. Leider ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob meiner Frau das recht ist, ich tue es aber trotzdem. Letzte Nacht hat unser Erik sich sehr betrunken, hat dummes Zeug gemacht, ist jetzt in der Klappe in Güstrow. Es menschelt, auch unter uns. Es menschelt. Es kommen alle Arten von Sünde, kommen vor. Wenn wir sitzen hier alle nett angezogen, kennen uns alle. Wenn wir die unter die Oberfläche schauen, dann ist da ganz vieles. In unserem heutigen Bibelwort geht es um den Umgang damit. Gleich zu Beginn fällt der Begriff Barmherzigkeit. Also ich hatte die Predigt fertig, bevor das passiert ist. Es hat eine noch tiefere Bedeutung für mich erlangt. Barmherzigkeit wird oft mit Mitleid verwechselt. Mitleid ist das Gefühl des Mitleidens, wenn jemand Probleme oder Schmerzen hat. Man versteht es oder versucht es zu verstehen und teilt es ein Stück. Barmherzigkeit geht darüber hinaus. Barmherzigkeit bleibt nicht stehen beim Mitleiden, sondern beinhaltet auch praktische Hilfe. Praktische Hilfe motiviert aus selbstloser Liebe, ohne die Erwartung einer angemessenen Gegenleistung. Jetzt, wo ich diese Worte lese, die ich kurz davor aufgeschrieben habe, haben sie für mich wirklich einen tieferen Wert. Unser Predigttext sagt, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie barmherzig ist er denn, der Vater? Wenn wir schauen, Gott, der Vater, schickt seinen Sohn auf diese Welt, dass das kein tolles Leben gewesen ist, das wissen wir. Er erfährt Hohn und Spott. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt mit Mel Gibson. Das war kein schönes Leben. Er hat alle Grausamkeit erfahren, die es so gibt. Spott, Hohn, kriegt unsere Sünden aufgeladen und stirbt. Er stirbt deinen und meinen Tod. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Ich sag mal, wir Christen sind teuer erkauft und erhalten mit unserer Errettung nicht nur die Errettung und ewiges Leben, sondern auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, die ist nicht nur innerhalb der Gemeindemauern, dass ich den Rasen mähe und hier die Predigt halte oder so. Diese Aufgabe geschieht unser ganzes Leben lang, an jedem Ort, an dem wir sind. Und ich bin auch Familienvater, ich bin Kollege, ich bin Nachbar, ich bin Ehemann, ich bin Vater. Wisst ihr, ich denke, ich habe gar nicht das Recht, wenn ich mich Christ nenne, meinen Gefühlen zu folgen und das zu tun, was ich in dem Moment für richtig halte. Unsere Beziehungen zueinander sind alle klar geregelt. Gott sagt uns, wie er sich das wünscht. Wir haben erst die Textlesung von Benjamin gehört. Wir Menschen funktionieren nur dann richtig und sind auch ein Stück glücklich dabei, wenn wir uns an Gottes Worte halten. Darauf basiert alles menschliche Zusammenleben. Wenn wir das verlassen, dann tun wir uns selbst und anderen weh und auch Gott. Unser Bibeltext sagt ganz eindeutig, dass das Barmherzigsein nicht eine Aufgabe ist, die ich erfüllen kann oder auch nicht, je nachdem, wie es mir geht. Der Text sagt eindeutig, dass unser eigenes Beurteiltwerden durch Gott ganz eng damit verbunden ist, wie ich es selber lebe, praktiziere. Um das zu verdeutlichen, gibt es noch weitere Texte in der Bibel. Ich lese uns mal die Geschichte oder den Vergleich mit dem Schalksknecht vor. Matthäus 18 steht das. Da trat Petrus zu ihm und fragte ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten's bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Es stimmt mir sicherlich zu, das klingt schon ein ganzes Stück beängstigend. Barmherzig zu sein ist eine ganz klare Anweisung, gekoppelt an wunderbare Verheißungen, aber auch verbunden mit Strafandrohung für den Fall des Nichtbefolgens. Ich habe so für mich überlegt, kann man Barmherzigkeit befehlen? Das widerspricht doch meinem Charakter. Also ich bin eigentlich nicht barmherzig. Ich bin sogar ziemlich nachtragend. Ist das nicht Heuchelei, wenn ich so tue, als wäre ich barmherzig? Und dann habe ich für mich mal überlegt, was könnte mich zu Barmherzigkeit motivieren? Ab und zu kommt mir ins Gedächtnis, was mir alles vergeben ist. Ich habe so circa vor 20 Jahren auch mal vor der Gemeinde gestanden. Mein Führerschein war gerade weg. Das Geld war alle. Auch ich bin also aus reiner Gnade und Barmherzigkeit gerettet. Manche Fehler im Leben, denke ich sogar, sind manchmal notwendig. Über den verlorenen Sohn haben wir ganz oft nachgedacht schon. Wäre er nicht weggegangen, hätte er niemals seine Sündhaftigkeit begriffen. Das Opfer, das Jesus selber gebracht hat, ist größer und stärker als jede Sünde, die es gibt auf dieser Welt. Und was hat er ertragen? Was ist meins gemessen daran? Ganz klein. Und ich stelle mir manchmal vor, was aus Menschen werden könnte, wenn sie Christen werden. Wir haben ja schon oft Bekehrungen erlebt, und wenn Menschen dann wirklich umkehren und Gott in ihnen lebt, gibt es wirkliche Veränderung. Und das Potenzial dazu steckt in jedem. Gott will ja zu jedem kommen. Oder wenn Menschen, die schon Christen sind, im Glauben wachsen, stärker werden, barmherziger werden. Und ich bin auch überzeugt, dass die Hölle wirklich Realität ist. Und wem sollte ich das wünschen? Die Schrift sagt ganz eindeutig, dass Jesus Christus der Richter ist. Nicht wir. Wir haben nicht zu entscheiden, wer ins Himmelreich kommt und wer nicht. Es gibt ganz klare Kriterien in der Schrift, die sind uns gegeben. Wir haben das nicht zu entscheiden. Dann taucht in unserem Predigttext diese Sache mit dem Blinden auf. Wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Wer keinen Blick für das Reich Gottes hat, für Jesus, für Vergebung, für Liebe, auch für Barmherzigkeit, der ist blind. Der sieht die Realität Gottes nicht. Und wie soll ein Blinder einen Blinden führen? Ich weiß, es ist manchmal erstaunlich, wie gut blinde Menschen zurechtkommen in dieser Welt. Dann laufen sie mit dem Stock und ne, gibt's alles, ist wirklich toll. Und wenn ein Blinder von einem Blinden lernt, kann er die Blindentricks lernen. Aber wäre es nicht ganz toll, wenn das Licht angeschaltet wird und man all diese erstaunlichen Dinge nicht mehr braucht, sondern klar sieht? Ist das nicht viel, viel mehr, als sich durch die Dunkelheit zu tasten? Zu wissen, wohin geht mein Leben? Wo komme ich an? Woher komme ich? Woher? Ja. Gott bringt wirklich Licht ins Leben. Ich erkenne mich selbst. Daraus folgt automatisch Buße, Umkehr, Vergebung der Sünden angenommen sein, Gottes Kindschaft, Zukunftsperspektive. Und habe ich ein alleiniges Anrecht darauf, so nach dem Motto, ich bin jetzt gerettet, nach mir die Sinnflut? Die Schrift sagt uns eindeutig, dass Freude über jeden Sünder ist im Himmel, der umkehrt. Und ich muss mich zu dieser Freude auch nicht zwingen. Ich freue mich wirklich, wenn jemand umkehrt. Aber dabei zu helfen, beinhaltet auch Barmherzigkeit. Benjamin hat erst den Vers schon vorgelesen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein Prinzip. Ich habe als Kind gerne viele Romane gelesen, unter anderem auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn und solche Sachen. Und da wird eine Familienfehde beschrieben. Ihr wisst, was das ist? Wenn zwei Familien sich bekriegen, den Anlass weiß eigentlich keiner mehr. Es wird immer ein bisschen härter zurückgeschlagen als der Anlass. Und das geht immer hin und her. Und das ging so lange, bis die alle waren. Bis ausgelöscht, ausgerottet. Wie kann man, und wenn wir ehrlich sind, wenn wir in die Betriebe hineingucken, manchmal auch in die Familien, ist das Prinzip nicht das gleiche? Du hast mir jetzt das getan, jetzt tue ich dir das. Ich bestrafe dich für das, was du jetzt gemacht hast. Man muss ja nicht mit Messer bestrafen, man kann auch mit Nichtachtung, mit Liebesentzug, mit allen möglichen Sachen kann man bestrafen. Jesus macht es anders. Er bestraft uns nicht für das, was wir getan haben. Dieses Prinzip muss durchbrochen werden. Und er selber hat es vorgemacht und nur damit kann man harte Herzen erreichen. Nur damit. Ich weiß, das widerspricht auch meinem Wesen. Man will immer dann logisch sein und macht das, aber nein. Jesus hat es auch ertragen. Wenn Menschen nur aus Angst vor Strafe nichts Böses tun, dann hält das nur so lange, wie sie beobachtet sind. Wenn sie unbeobachtet sind und denken, ich werde nicht erwischt, dann ist alles beim Alten. Es muss eine echte innere Herzensveränderung kommen. Gehorsam aus Liebe. Wären wir darin vollkommen, dann wären wir dem Herrn gleich. Er ist das vollkommene Vorbild. Dann kommt die Sache mit dem Splitter und dem Balken. Ist recht eindrücklich. Ganz oft ist das Realität. In unseren Gemeinden, in den Familien, in den Ehen. Manchmal gehen die Menschen sich ganz schön gehörig auf den Keks und werden aneinander schuldig. Der Balken im Auge ist ein Bild für Schuld und Sünde in meinem Leben oder in deinem. Und zwar unbereinigte Schuld. Stellt euch das ruhig mal bildlich vor. Brett vorm Kopf. Eingeschränkte Sichtweise. Und das bisschen Sehvermögen, was noch da ist, das wird nicht für Selbstreflexion benutzt, nein. Es werden die Fehler beim Nächsten begutachtet, denn wenn man über den anderen hetzt, kann man vielleicht ein Stückchen von sich selber ablenken. Unser Herr möchte uns aus dieser Spirale, die immer nur um einen selber kreist, herausholen. Das allerbeste Beispiel dafür in der Bibel, was ich denke, ist der Umgang unseres Herrn mit der Ehebrecherin und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Benjamin? Ich will uns nicht den ganzen Text vorlesen. Ihr kennt das, die Pharisäer und Schriftgelehrten bringen eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, in den Tempel und sie wollen Jesus damit in Versuchung bringen. Und sie möchten gerne, dass die Frau gesteinigt wird und wollen gleichzeitig, weil sie denken, Jesus, na, der wird schon barmherzig sein, wollen sie ihn aufs Glatteis führen. Und dann macht er was ganz Kluges und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der darf den ersten Stein werfen. Ich habe das hier in dieser Gemeinde selber erlebt. Als ich damals hier stand und von meiner Schuld gesprochen habe, kamen hinterher Geschwister zu mir, haben mich getröstet, haben mich gefragt, ob sie mir auch finanziell helfen können. Es gibt sowas und das funktioniert wirklich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, zuallererst die Ältesten, sie denken eine Weile nach und gehen dann weg. So ehrlich sind sie noch. Und es geht hier nicht darum, ob sie dieselbe Sünde begangen haben. Es wird gesagt, wer von euch ohne Sünde ist. Es ist egal, welche Sünde. Sünde trennt immer von Gott. Und wir mögen immer gerne so Klassifizierung. Der hat jetzt das gemacht. Das ist aber ganz besonders schlimm. Meins ist ja nur so klein. Meins ist nicht so schlimm. Stellt euch mal vor, eure Gedankensünden wären real geschehen. Was wären wir dann für Menschen? Also ich wäre ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Dieb, alles. Und wisst ihr was, wenn wir die Bergpredigt lesen, dann wissen wir, es ist vor Gott so, als wäre es real geschehen. Und ob der Balken vor dem im Auge oder das Brett vom Kopf nur aus Kiefer oder aus Fichte ist, das ändert grundsätzlich gar nichts. Lieblosigkeit, Geiz, fehlende Gastfreundschaft sind vor Gott auch Sünden. Faulheit. Es muss nicht immer gleich Ehebruch sein. Ich möchte das ganze Thema aber auch noch aus der anderen Richtung betrachten. Da kommen wir nicht drum herum. Er sagt zu der Ehebrecherin nicht, Schwamm drüber. Ist ja nicht so schlimm, machen ja alle so. Nein, das macht er nicht. Sie bekommt die ganz klare Anweisung, damit aufzuhören. Und damit entlässt er sie. Unser Predigttext, den wir ursprünglich haben, der wird gerne dazu missbraucht, jegliche Ermahnung oder Kritik im Keim zu ersticken. Nach dem Motto, du bist ja selbst ein Sünder, du hast gar kein Recht auf Ermahnung. Wenn das so wäre, dann könnte kein Mensch auf dieser Welt irgendeine Kritik oder Ermahnung vorbringen. Und das kann nicht richtig sein. Es gibt viele Bibelstellen, die etwas anderes sagen. Wir müssen zwischen dem Beurteilen und Verurteilen müssen wir ganz klar unterscheiden. Verurteilen in dem Sinne, der kommt in den Himmel und der nicht, das können wir gar nicht entscheiden. Das steht uns auch überhaupt nicht zu. Zum Beurteilen oder auch Prüfen oder auch Gemeindezucht sind wir ausdrücklich aufgefordert. Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, die das belegen. Hebräer 3, 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Matthäus 18, 15 bis 18. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm alleine. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner. Aus Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Es geht also um menschliches Miteinander, aber auch um richtige Theologie, und die sollen wir sehr wohl beurteilen. Ein böswilliger Theologe könnte aus diesen Dingen einen Widerspruch konstruieren und sagen, wow, die Bibel sagt mal das und sagt mal das. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich klar machen, dass man niemals eine Bibelstelle gegen die andere ausspielen darf. Ansonsten wird alles beliebig und ich finde immer eine Bibelstelle, die mir in den Kram passt und meine Meinung untermauert. Das dürfen wir nicht tun. Wir haben mal in Rostock in der Margaretenstraße einen Vortrag von Herrn Klippert gehört. Glenn hat das hier auch schon zitiert. Diese W-Fragen. Was, warum, wozu, wie, wer, wo, wann? Man muss einen Bibeltext wirklich erforschen. Das Drumherum, in welchem Zusammenhang steht es? Was sagt die Bibel insgesamt zu diesem Thema? Wenn man zu schnell damit ist, einen Vers hinausgreift, dann wird das nichts. Wir wissen und bekennen auch, dass die Bibel durch den Heiligen Geist wörtlich inspiriert ist. Also wenn wir meinen, wir haben was Widersprüchliches gefunden, dann muss der Fehler bei uns liegen. Muss. Wenn es Menschen bräuchte, um zu unterscheiden, welcher Teil der Bibel inspiriert ist und welcher nicht, dann ist die Tür für den Teufel offen. Dann gibt es kein Halten mehr. Ich denke, das Fazit, das wir aus unserem Predigttext heute ziehen können, ist eigentlich ganz einfach. Wir Christen sind alle Kinder eines barmherzigen Gottes, sonst wären wir keine Christen. Wir sind aus reiner Gnade durch Christus, durch sein Opfer errettet und von der Sünde losgekauft. Und nun sind wir auf dem gemeinsamen Weg durch dieses Leben hindurch, hin in sein Reich. Und auf diesem Weg haben wir Aufgaben an der Welt, in der Familie, in der Gemeinde, für unsere Kinder, füreinander. Und wir sollen nicht mit scheinheiligen Waffen der Selbstgerechtigkeit aufeinander einschlagen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mein Schlusssatz ist: Liebe und Wahrheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Amen.